Wir kommen im Matthäusevangelium ins 18. Kapitel nun. Und von da, Kapitel 18, lesen wir die Verse 1 bis 10. Matthäus 18, Verse 1 bis 10. Das ist das Wort unseres Gottes. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen: Wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Königreich der Himmel hineinkommen. Darum, wenn jemand sich selbst erniedrigen wird wie dieses Kind, der ist der Größte im Königreich der Himmel. Und wenn jemand ein solches Kind aufnehmen wird in meinem Namen, nimmt er mich auf. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wehe der Welt der Anstöße zur Sünde wegen, denn es ist notwendig, dass Anstöße zur Sünde kommen, doch wehe dem Menschen, durch den der Anstoß zur Sünde kommt. Wenn aber deine Hand oder dein Fuß dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau ihn ab und wirf ihn von dir. Es ist besser für dich, lahm oder als Krüppel in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Händen oder mit zwei Füßen in das ewige Feuer geworfen zu werden. Und wenn dein Auge dir Anlass zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, einäugig in das Leben hineinzugehen, als mit zwei Augen in die Hölle des Feuers geworfen zu werden. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet, denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Lieber Vater, lass uns verstehen, was uns hier gesagt ist. Öffne du unsere Herzen, unseren Verstand, dass wir erkennen, was du uns zu sagen hast. Öffne meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Die Jünger diskutierten manchmal Fragen miteinander. Manchmal, wenn sie dachten, dass der Herr nicht zuhört, oder sie machten manchmal Aussagen, die wir vielleicht als beschämend anschauen oder die wir sogar verurteilen müssen. So etwas sagt man nicht. Oder so eine Frage sollte man gar nicht stellen. Die Hebräer hatten eine viel offenere Art, auszusprechen, was sie dachten, was sie im Herzen hatten. Allen voran vielleicht Petrus. Das haben wir schon ein paar Mal gemerkt, nicht wahr? Wir Schweizer, es gibt ein paar Schweizer hier, nicht so viele. Wir Schweizer sind meistens viel reservierter. Wir sind anständiger, denken wir vielleicht. Unser Problem ist, dass wir die Dinge, die die Jünger offen aussprachen, trotzdem in unseren Herzen haben. Auch wenn wir sie nicht sagen, wenn wir sie aus Anstand nicht sagen. Und darum ist es gut für uns, dass wir in der Bibel solche Direktheiten finden. Wir bekommen dann zu hören, was der Herr über die Gedanken in unseren Herzen sagt. Die Gedanken, die die Jünger eben manchmal unvorsichtig ausgesprochen hatten. Die Frage, Wer ist der Größte? Das ist so eine Frage, nicht wahr? Es scheint, dass die Jünger mehr als einmal darüber diskutierten. Öfter vielleicht, wenn der Herr nicht dabei war. Manchmal können wir erkennen, dass sie dabei tatsächlich sich selbst auf Siegerpodest stellen wollten. Wer ist der Größte von uns? Dass die Frage und ihre Antwort eigentlich dahin führen sollte, dass einer von ihnen, der Größte, dann einmal der Anführer sein soll, wenn das Königreich eingeführt wird. Hier in diesem Abschnitt, den wir eben gelesen haben, da sehe ich eine solche Motivation nicht so deutlich. Wenn wir nicht zwischen den Zeilen lesen und den Jüngern keine böse Absicht unterstellen wollen, dann könnten wir die Frage auch so verstehen, dass sie fragten, was macht eigentlich wahre Größe im Königreich der Himmel aus? Was ist wahre Größe bei einem Christen? Die Weise, wie Jesus die Frage dann beantwortet, zeigt eigentlich genau das. Wir müssen beachten, dass Jesus hier nicht über die Größe unter den Menschen spricht, sondern er spricht über die wahre Größe im Königreich der Himmel. Bei anderen Gelegenheiten erwähnt er sehr wohl auch das falsche Streben nach Größe in der Welt. Und er stellt dann die Kinder als Kontrast dem entgegen. Uns ist wahrscheinlich ziemlich klar, oder wer in der Welt als der Größte oder welche als die Größten angesehen werden. Leute, die man dann bewundert oder als Anführer wählt, in Vereinen, im Sport, bei politischen Wahlen und so weiter. Wer ist der Größte? Wen können wir da vorne hinstellen? Es sind die, die ein großes Selbstbewusstsein haben, die sich durchsetzen können. Leute, die gut reden, gut argumentieren können. Siegertypen, Leute mit Leiterqualitäten. Das sind die Größten. Es sind die, die etwas können und das auch wissen. Die mit der besten Bildung oder Ausbildung. Vielleicht jemand, über den man sagt, der hat es zu etwas gebracht. Er hat etwas erreicht. Oder der hat es allen gezeigt. Jemand mit einem großen Ego, wie der Boxer Muhammad Ali. Ihr habt wahrscheinlich dieses kurze Video gesehen. Es gibt viele solche Videos von ihm, wo er großmäulig verkündete, I am the greatest, ich bin der Größte. Und es gibt heute noch viele Boxfans, die das über ihn auch sagen. Ja, er war wirklich der Größte. Ich habe ihn in Louisville, Kentucky, das Museum gesehen, das Boxmuseum, Muhammad Ali Museum. Der Größte. Nun, wenn die Jünger Jesus fragten, wer ist im Königreich der Himmel der Größte, dann sagt er nicht, dass sie diese Frage nicht stellen dürfen. Er gibt ihnen die Antwort darauf und als würde er sagen, ich zeige euch jetzt, wer der Größte ist. Nimmt er ein Kind und stellt es vor sie hin. Und dann, bevor er mehr über die Kinder sagt, sagt er zuerst, wenn ihr nicht umkehrt und wie die Kinder werdet, könnt ihr nicht einmal in das Königreich Gottes hineinkommen. Wenn ihr nicht umkehrt. Natürlich sagt er, wahre Größe im Reich Gottes ist, wie ein Kind zu sein. Aber zuerst sagt er, ihr müsst umkehren und wie die Kinder werden. Ich glaube, damit meint der Herr, dass wir von der falschen Herzenshaltung, vom falschen Verständnis wahrer Größe umkehren müssen. Und dann zeigt er das, dass wer groß sein will im Königreich der Himmel, der muss so werden wie ein Kind. Und da kommt natürlich die Frage, ja wie, auf welche Art und Weise wie ein Kind? Sollen wir etwa kindisch werden? Nein, natürlich nicht. Die Kinder haben auch einige Qualitäten, die Gott nicht gefallen. Das wissen wir, wenn wir Kinder haben. Der Apostel Paulus erklärt uns auch, dass wir geistlich erwachsen werden sollen, nicht wie Kinder sein in vielen Dingen. Wir sollen hingelangen zur vollen Mannesreife, zum Maß der vollen Reife der Fülle Christi. Geistlich erwachsen werden. Wir sollen nicht mehr Unmündige sein, hin und her geworfen von jedem Wind einer Lehre. So, Mündige, Erwachsene. Da sagt er, das war Epheser 4, Vers 13 und 14. Da sagt er im 1. Korinther 16, Vers 13, steht fest im Glauben, seid mannhaft, seid stark. Wenn Jesus uns nun die Kinder als Vorbild vor Augen hält, welche Eigenschaft meint er dann? Das Stichwort, an dem wir uns orientieren sollen, ist das Gegenteil von dem, das in der Welt bei den Größten gilt. Dort ist es das Selbst. Selbstbewusstsein, Selbstsicherheit. Im Königreich der Himmel ist es Demut. Jesus meint natürlich nicht, dass Kinder von Natur aus demütig sind. Es geht ihm vielmehr um das Selbstverständnis der Kinder gegenüber den Erwachsenen, gegenüber ihren eigenen Eltern. Die Kinder sind sich bewusst, dass sie gegenüber den Eltern klein sind, auch körperlich und schwach. Sie sind sich ihrer Abhängigkeit von Papi und Mami bewusst. Sie schauen zu den Eltern hoch und erwarten von ihnen, dass sie ihnen die Welt erklären, das Leben erklären können. Und darum stellen sie ihnen auch solche Fragen, so viele Fragen. Mami, woher kommt dies oder das? Warum ist das so? Ich kann mich erinnern, wie meine Mutter manchmal sagte, du fragst mir noch ein Loch in den Bauch. So viel fragen die Kinder. Die Kinder wissen und sie haben auch diese Haltung, ich muss wachsen. Ich bin noch nicht so groß, wie ich sein sollte. Ich bin nicht so, wie ich einmal sein soll und sein werde. Ich kann vieles noch nicht. Ich weiß vieles noch nicht. Ich brauche Mami und Papi, dass sie mich all die Dinge lehren. Und diese Kenntnis der eigenen Begrenztheit ist diese Haltung, die Gott bei uns sehen will. Das ist wahre Größe im Königreich der Himmel. Zu dieser Selbstsicherheit, jetzt habe ich genau das Gegenteil gesagt, was ich sagen wollte, sollte. Zu dieser Selbstsicht, wie wir uns selber sehen, dazu sollten wir immer wieder umkehren, dass wir eben wie Kinder gegenüber Erwachsenen uns auch so sehen gegenüber unserem Herrn. Und so müssen wir vor Gott stehen und immer wieder fragen, Herr, zeige mir, wie ich leben kann. Zeige mir, wie ich die Beziehung zu dir und zu meinen Geschwistern leben soll. Ich bin klein und arm und blind und bloß. Ich brauche deine Hilfe dazu, Herr. Zeige mir. So sollten wir auf Gottes Wort und seine Stimme zu hören suchen. Seid wie neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachset. Und das drückt sich auch eben in der Haltung aus, die David uns vorzeigt im Psalm 131, den wir schon gelesen haben. Ich lese das gern noch einmal. Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus, meine Augen sind nicht hochmütig. Ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Habe ich nicht meine Seele beschwichtigt und beruhigt wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter? Wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Und diese kindliche Haltung, die sollen wir immer wieder suchen, von Neuem. Gerade als sogenannte reife Christen, die wir, die meisten von uns denken das vielleicht von sich. Ich denke das oft. Ich bin ein reifer Christ. Und ich weiß so vieles über die Bibel und über das christliche Leben. Und wir haben vielleicht viel über Theologie gelernt. Und wir sind in Gefahr, deshalb überheblich zu werden. Wie das Beispiel der Pharisäer und Schriftgelehrten immer wieder zeigt. Wenn wir gelehrt und gut gebildet sind, dann scheint es schwieriger zu werden wie ein Kind, nicht wahr? Oder wie der junge König Salomo sagte, ich bin ein kleiner Junge, ich weiß nicht ein- noch auszugehen. Das ist die Voraussetzung, um in der richtigen Haltung vor Gott leben zu können. So kommt man in sein Königreich hinein, und so muss man auch darin bleiben. Wir wachsen niemals darüber hinaus. Wir können niemals sagen, Vater, ich bin jetzt genügend reif und selbstständig geworden, ich kann meinen Weg selbst gehen und ich brauche deine Anweisungen, Ratschläge und Ermahnungen und so weiter nicht mehr. Das können wir nicht. Und nun, nachdem Jesus den Jüngern erklärte, wie die Herzenshaltung der Größten im Himmelsreich sein muss, wie die der Kinder, da geht er fast nahtlos dazu über und sagt, wie unsere Haltung gegenüber diesen Kindern sein muss, wie wir die Kinder sehen müssen, wie wir mit ihnen leben sollten. Wir sollen sie aufnehmen in seinem Namen. Und wenn wir das tun, dann nehmen wir ihn auf. Wenn wir es nicht tun, was heißt denn das, ein solches Kind aufnehmen im Namen Jesu? Es heißt ganz einfach, es lieben. Die Kinder lieben. Und sie zu lieben, das heißt, ihr Heil und ihr Wohl zu suchen. Das ist unsere Aufgabe, diese Kleinen, ihr Heil und ihr Wohl zu suchen. Alles dafür zu tun. Wir sollen sie gern in unserer Nähe haben wollen, die Kleinen. Es geht dann dabei nicht nur um die kleinen Kinder, buchstäblich, da kommen wir noch drauf. Wir sollen sie gern in unserer Nähe haben wollen, auch wenn sie dir nichts bieten können. Als einige Frauen ihre Kinder zum Herrn bringen wollten, damit er sie segnet, was machen die Jünger da? Etwas sehr, sehr Schlechtes. Sie schicken sie fort. Der Herr hat Wichtigeres zu tun. Diese kleinen Belger, die stören nur. Sie stören die würdige Stimmung, die um den Herrn herum sein sollte. Sie können uns nichts bieten als ihren Lärm. Und das, ihr Lieben, war dann einer der Momente, als der Herr richtig verärgert wurde. Da heißt es, dass er zornig wurde über diese Haltung der Jünger. Und auch hier in dem gelesenen Abschnitt finden wir eine der schärfsten Warnungen im Neuen Testament. Wenn aber jemand eines dieser Kleinen, die an mich glauben, zu Fall bringt, für den wäre es besser, dass ein Mühlstein an seinen Hals gehängt und er in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Und wenn er sagt, besser die Hand oder den Fuß abgehackt, als für eines dieser Kleinen zum Anstoß zu werden, dann wiederholt er das, was er schon in der Bergpredigt sagte. Und da hat er es aber in einem leicht anderen Zusammenhang gesagt. Dort wandte er es auf die Sünde allgemein an. Also wenn wir in der Sünde bleiben, dann werden wir in das höllische Feuer geworfen. Es war die Warnung vor der Konsequenz des Bleibens in der Sünde. Hier gibt er die gleiche Warnung in dem Zusammenhang mit dem Umgang mit den Kindern. Also vor dem Warnung vor dem bösen Umgang mit den Kindern. Nicht, dass ein Christ, der Kinder nicht besonders liebt, in die Hölle kommen würde. Nein, natürlich nicht. Aber trotzdem ist die Warnung Jesu überaus ernsthaft. Seht zu, dass ihr nicht eines dieser Kleinen verachtet. Denn ich sage euch, dass ihre Engel in den Himmeln allezeit das Angesicht meines Vaters schauen, der in den Himmeln ist. Das heißt, passt auf, sie haben Engel, die über ihnen wachen. Und das sind nicht diese Engelchen mit den Flügelchen, mit den Babygesichtern, die Schutzengelein sein sollen, wenn es mal unbeaufsichtigt auf die Straße rennt. Der Herr macht seine Engel zu Sturmwinden und zu Feuerflammen. Wer sich irgendwie zum Schaden der Kleinen ausrichtet, der wendet sich auch gegen die Engel Gottes, die zu ihrem Schutz bestellt sind. Es ist gleichbedeutend damit, den heiligen Gott herauszufordern. Ja, was heißt es denn, eines dieser Kleinen zu verachten, wie der Herr im Vers 10 sagt? Oder sie zu Fall zu bringen in Vers 6. Verachtung ist das Gegenteil von Achtung, Hochachtung, Wertschätzung. Wenn der Herr sagt, dass wir ihn aufnehmen, wenn wir ein solches Kind aufnehmen, wenn wir also hören, wie er sich identifiziert mit diesen Kindern, und dann können wir daran auch messen, was er mit dem Gegenteil meint. Unsere Achtung des Herrn kann daran gemessen werden, wie wir diese Kleinen achten. Johannes fragt in seinem ersten Brief, wie kannst du sagen, dass du den Herrn liebst, wenn du deinen Bruder nicht liebst? Auch wenn er noch so gering ist, dein Bruder oder deine Schwester. Und was heißt, die Kinder zu Fall zu bringen? Der Herr beschreibt das auch noch mit einem Anstoß zur Sünde geben oder zur Sünde zu verführen. Das heißt, zu einem sündhaften Lebensstil zu leiten. Wenn ihr diese Kleinen zu einem sündhaften Lebensstil anleitet. Die krasseste Version davon, dass wissen wir, ist Kinder zu missbrauchen, sie für die eigenen Interessen zu gebrauchen und einzusetzen. Kindesmissbrauch im sexuellen Bereich ist ein Thema, das uns zunehmend beschäftigen wird. Das könnt ihr annehmen. Und es muss uns auch zunehmend beschäftigen, wenn wir sehen, was in den Schulen anfängt zu passieren. Die weniger bekannten Fälle von sexuellen Handlungen mit Kindern in der Schule, in den Schulen mit sehr jungen Kindern, die tatsächlich passieren. Ich höre immer wieder von solchen Dingen. Die sind zwar noch selten, aber es werden immer mehr davon bekannt, in denen Kinder auf solche Dinge eingestimmt und vorbereitet werden. Von ihren Lehrern, von Gruppen, die von außen in die Schulen geholt werden, unter dem Motto Aufklärung, das ist ganz schlimm. Wehe diesen Leuten, die so etwas tun oder auch nur fördern. Es wäre für sie besser, mit einem Mühlstein an dem Hals ins Meer geworfen zu werden. Aber wir wollen ja bei uns selbst anfangen, nicht wahr? Und uns fragen, ob wir vielleicht auch in der Gefahr stehen, dass wir unsere Kleinen nicht genügend achten oder sie gar zu Fall bringen, zu einem sündigen Lebensstil verführen, auf irgendeine Weise. Wir können das im Kleinen auch schon tun, wenn wir unsere Kinder nicht, wie das Wort Gottes sagt, in der Disziplin und Ermahnung des Herrn erziehen. Dann schaden wir ihnen. Wir vernachlässigen sie. Das heißt, wenn wir unsere Kinder nicht dazu anhalten, dem Herrn zu folgen, dem Herrn zu gehorchen, Kinder nicht zu erziehen und sie zu verwöhnen, das heißt, ihre Vorbereitung auf das geistliche Leben zu vernachlässigen, das ist auch eine Art von Missbrauch. Wenn wir die Kinder nur für uns erziehen, für unsere Bequemlichkeit, für unseren Vorteil, das ist auch eine Art von Missbrauch. Wenn ich meine Bequemlichkeit höher schätze als die von Liebe geprägte Disziplinierung des Kindes, dann vernachlässige ich das geistliche Wohl und Heil meines Kindes. Nun möchte ich zum Schluss aber das noch etwas erweitern, ausweiten, was wir jetzt bis jetzt über die kleinen Kinder sagten. Wir sollten das nicht nur auf Kinder im wörtlichen Sinn anwenden, was der Herr hier sagt. Ich glaube, was er über unsere Beziehung zu Kindern sagte, gilt auch überhaupt für die geringen, für die kleinen, die wenig bedeutenden Geschwister im Königreich. Der Herr sagte ja, wir sollen so werden wie die Kinder. Und wenn dann jemand so geworden ist, dann soll er auch so angenommen werden. Wer so einen kleinen, geringen Bruder oder Schwester aufnimmt, nimmt den Herrn auf. Und das bedeutet für das Miteinander in der Gemeinde auch, halte dich zu den Kleinen, zu den Geringen, den in deinen Augen Unbedeutenden. Wenn du siehst, wie du selbst auch unbedeutend bist in der Welt, aber für den Herrn bedeutend, dann wirst du gern auch die Unbedeutenden in der Gemeinde annehmen. Und besonders wenn du dich als reifen Christen siehst, der versteht, wie man die Bibel in allen Fragen auslegen und anwenden muss, halte dich an die Junggläubigen, die noch mit den Anfangsschwierigkeiten im Glauben kämpfen. Geh mit ihnen zusammen. Wenn du zu den Großen gehörst, halte dich zu den Niedrigen. Lade jemanden zu dir nach Hause ein, der mit deinen intellektuellen Fähigkeiten nicht Schritt halten kann, der dir nichts bieten kann. So oder ähnlich kannst du wahre Größe im Königreich der Himmel kennenlernen. Wer ist der Größte im Königreich der Himmel? der Demütigste, der sich selbst für niedrig hält. Petrus schreibt: Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist: In der Höhe und im Heiligen wohne ich. Und bei dem, der zerschlagen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Amen.